Herzlich willkommen bei unserem Lieblingspodcast Gefühlsecht.
Wir sind der Podcast für alle, die Lust haben, den Teppich hochzuheben.
In der nächsten Stunde laden wir euch zu uns an den Küchentisch ein und öffnen mit unserem Gast einen Safe Space, um all das zu erleben, was gefühlt werden möchte.
Wir kreieren einzigartige Geschichten und stellen Fragen. Dabei wollen wir mit der Idee aufräumen, dass wir in eine winzig kleine Form passen müssen, um magisch, heilig, würdig und kraftvoll zu sein.
Wir sind Kat und Cisa, zwei Frauen aus fast zwei Generationen. Cisa ist Jungsmutter, Schamanin, Tiertelepathin, Partnerin in allen Lebenslagen, Tänzerin und seit über 30 Jahren verheiratet.
Und Katinka ist Fischefrau, Mutter von zwei Kindern, geschieden, neu liiert, ursprünglich mal Modedesign studiert und nun seit einigen Jahren in der Kreativbranche.
Unsere Themen sind so vielfältig wie die Persönlichkeiten in unserer Gesellschaft. Seit über 3 Jahren gelingt es uns, sowohl die Freude, die Lust, die Leichtigkeit, als auch den Schmerz, die Trauer und die Angst und Scham zu uns an den Tisch einzuladen. Und das mit einer Mischung aus Tiefgang, Leichtigkeit und Humor.
Wir fragen uns und unsere Gäste, wie wir als Frau, als Mann, als Paar leben wollen. Wo stoßen wir an Grenzen? Und wie können wir diese gemeinsam aufbrechen, um gleichzeitig kraftvoll und verletzlich sein zu können?
Und jetzt ganz viel Spaß mit unserem heutigen Gast.
Wenn jetzt ihr zu mir kämet und ich sehe, was ihr alles macht und was ihr alles schon gelernt habt und wie ihr schon arbeitet, dann würde ich sagen, ja, jetzt brauchst du die Heilerlaubnis, um, sage ich mal, das vielleicht auch nochmal freier auf dem Markt positionieren zu können, freier werben zu können, dass man jetzt nicht Sorge haben muss, oh je, darf ich das jetzt eigentlich, was ich hier tue? So, das macht dich, es stärkt dir den Rücken, so, aber es macht dich in deiner Methode nicht besser. Ja, sondern es stärkt dir und du kriegst ein bisschen was. Was ist, wenn wirklich mal ein Notfall kommt, ne, dass du weißt, wen kannst du anrufen, was kannst du tun? Es macht dich einfach stärker. Aber die Heilerlaubnis reicht nicht, um Menschen begleiten zu können. Dafür brauchst du auch eine Methode. So, und deswegen kommen ganz viele Menschen in die Kurse, die haben schon die Methode gelernt und sagen, jetzt brauche ich mal unbedingt die Heilerlaubnis.
Also die Heilerlaubnis ist sozusagen auch der klassische deutsche Schein, ne?
Ja, richtig. Das ist eben dieser dritte Weg in Deutschland, wo man eben eine psychotherapeutische Praxis mit eröffnen darf.
So, ihr Lieben, wie schön, dass ihr da seid, dass wir da sind, Katinka und ich. Juhu. Jetzt mal kurz vollzählig. Danke, dass du heute deine Küche wieder aufgemacht hast.
Ja, in einem Bett von Linsen.
Nicht nur das, sondern sag mal ganz kurz, was du die letzten Wochen gemacht hast.
Ja, ich übe mich in Wochenbett tatsächlich mit dem kleinen Maxi. Vielen Dank, dass du die Fahne hochgehalten hast mit diversen Folgen alleine. Also zumindest physisch alleine. Und ich bin ganz dankbar, dass wir heute in wieder Runde mit Gast sitzen.
Na klar.
Liebe Susanne Tölke, vielen, vielen Dank, dass du gekommen bist, dass du da bist, dass du dich mutig nicht nur in das Podcast-Gespräch geworfen hast, sondern auch in so ein, ja, ich sag mal, das ist ja auch ein sehr, mit so einem Neugeborenen nebenan, der jetzt von einem automatischen Wiege geschuckelt wird, auch mutig dich da reinzuwerfen.
Ja, vielen Dank, Katinka. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf und ein bisschen in deine Höhle reinschauen darf. Und jetzt Maxi auch ja eben schon begrüßen durfte.
Ja, der ist auch sehr, sehr aufgeregt.
Schön.
Jetzt gerade?
Oder? Ganz leise hört man ihn aber.
Ja, sonst juckelt sich jetzt in Schlaf.
Entweder das oder sonst klinke ich mich gleich, dann parke ich einfach jetzt meine 10.000 Worte und oder 1.000.
Okay, ich lehne mich zurück. Gib Gummi.
Nein, ich freue mich sehr, dass du da bist, Susanne. Wir hatten schon, ich habe dich über Michaela Barthe und Phyllis Düsenli kennengelernt.
Ja, die kenne ich auch beide.
Du machst in Hamburg und im Norden den Heilpraktikerkurs unter anderem. Wenn man sich dafür interessiert, kommt man nicht an dir vorbei. Und ich würde sagen, mit der ersten Frage klinke ich mich direkt aus und übergebe an Cisa.
Yay, okay, cool. Aber schön, dass du da bist. Schön, dass wir in deiner Küche sind. Guck mal, und jetzt müssen wir einfach nur ein bisschen mehr lachen, weil der Schnuckel schon entspannt hat sich. Der wollte, dass wir ein bisschen lauter werden.
Genau.
Cool, guter Junge. Also, liebe Susanne, tausend Dank auch noch für deine zauberhaften Blumen. Also, wir sind echt gesegnet. Die hast du aus dem Garten mitgebracht. Und das ist ja schon Ende des Jahres, sagen wir es mal.
Es ist November gerade und ich frage mich, wieso blühen denn Rosen noch um diese Jahreszeit?
Weil es so warm ist. Ich denke, weil es so warm ist. Ich habe mich auch gefreut, als ich heute Morgen in den Garten gegangen bin. Das ist die dritte Blüte dieses Jahr. Und sie passen hier hervorragend hin.
Ja, ja. Ganz tolle Herbstfarben.
Freuen wir uns mal, dass es so ist bei all dem anderen, was ja auch dahinter ist. So, liebe Susanne, du hast jetzt für mich quasi wie so ein Gespenst dabei. Aber ein Gespenst hat ja auch was ganz Aufregendes und was Geheimnisvolles. Und das kann man gar nicht so richtig einordnen, aber es macht auch ein bisschen Angst. So, und ganz viele, denke ich mal, von unseren Hörerinnen und Hörern haben das alles schon absolviert, weil du bist Ausbilderin für den Kleinen, vielleicht auch für den Großen.
Nee, für den Kleinen.
Für den kleinen Heilpraktiker in Hamburg. Und ich bin jetzt nicht so der Mega-Prüfungstyp, das ist jetzt sehr gelinde ausgedrückt.
Bist du auch nicht alleine.
Ich weiß, und ich habe natürlich Freundinnen, die das auch alle schon gemacht haben. Und ich habe Freundinnen, die aber auch 3 oder 5 Versuche gemacht haben. Und ich dachte mal, oh mein Gott, also es ist schon fucking viel.
Ja, die brauchst du nicht. 3 bis 5 Versuche. Ganz bestimmt nicht.
Okay, wir lüften schon mal. Das Kleid vom Gespenst. Also, und Katinka schwärmte von Tag 1, weil du hast eine Zeit lang, warst du online dabei.
In dem Kurs, wobei ich dann auch mit Still- beziehungsweise Schwangerschaftsdemenz gemerkt habe, das geht einfach irgendwie gerade gar nicht und beschlossen habe, ich schiebe das nochmal aufs nächste Jahr. Also du bist auch nicht alleine mit der mit der Aufschieberitis beziehungsweise
ich hab noch nichts
Widerstand.
Ja, genau. Also, und Katinka sagte vom ersten Moment, glaube ich, als sie dich da auch schon genossen hat, wow, die ist echt cool, die müssen wir einladen, die kann total viel, die weiß total viel und die ist ganz toll. Also, jetzt nochmal, nach langer Rede, herzlich willkommen. Ich freue mich total und freue mich auch voll, wenn wir nachher hinten, wenn ich viel mehr weiß von dem, was da ist, wie du da hingekommen bist, was dein persönlicher Thrill in dem Ganzen ist. Du strahlst schon.
Ja.
Also, wie lange machst du das schon?
Ja, erstmal vielen Dank, Katinka, ne, für dein Lob. Es freut mich immer sehr. Es tut mir auch gut. Ich mache diese Ausbildungskurse oder Vorbereitungskurse seit jetzt 2006 oder 2005. Das muss im Jahreswechsel gewesen sein. Und im Grunde mache ich das Ganze eigentlich aus Versehen.
Das sind die besten Sachen.
Ja, das ist etwas, was ich mir gar nicht wirklich überlegt habe, sondern ich bin dazu gekommen. Also ich habe damals meine eigene Praxis eröffnet. Ich habe die Heilerlaubnis selber seit 2005. Ich musste die Prüfung auch machen. Ich war damals an einer Heilpraktikerschule, die hat euch gute Dozenten gehabt, aber es war eigentlich keine gute, für mich keine gute Vorbereitung. Und ich komme erstmal schon mit Vorwissen aus meinem Studium und so habe dann die Prüfung gemacht und auch beim ersten Mal bestanden.
Was hast du studiert, Susanne?
Ich habe Biologie studiert im Grundstudium. Da macht man viel Chemie auch und Mathe und Physik und bin dann aber damals nach Hamburg hier gekommen, weil man hier ein Studium machen kann, was sich nennt Biopsychologie, die biologischen Grundlagen des menschlichen Verhaltens, also was passiert, wenn man Kaffee trinkt oder was macht das Testosteron oder was passiert bei einer Schizophrenie im Gehirn und das war damals noch bei meiner Professorin Frau Dr. Christiansen, die ist leider mittlerweile verstorben. Und so habe ich quasi Psychologie auch im Nebenfach gehabt und
dich schon früh interessiert.
Ja.
Warum sind wir so? Oder warum entsteht Krankheit? Oder?
Also ich glaube, die hätte ich, sage ich mal, damals einen besseren NC gehabt, hätte ich wahrscheinlich gleich Psychologie studiert. Das war damals nicht so. Ich habe mich in der Schule noch nicht fürs Lernen interessiert. Das kam alles erst später. Und ich glaube, übers Biologie-Studium, ich habe schon gemerkt, ich möchte eigentlich mit Menschen arbeiten, aber ich war auch einfach noch total jung und wusste nicht so recht, wo geht's weiter. Und dann kamen persönliche Krisen und eigene Therapien und so weiter. Und naja, ihr könnt euch das vorstellen. Und so landete ich irgendwann dann in dem, was ich eigentlich machen möchte.
Ich würde gerne da einmal kurz nur abbiegen vielleicht, weil das etwas ist, was mir eigentlich, obwohl ich in dem Feld ja schon lange bin, erst in dem Kurs auch so bewusst geworden ist. Was ist genau der Heilpraktiker und was unterscheidet den von, also es gibt ja, ich weiß damals, als ich anfing, auch selber Therapie zu machen, ich hatte überhaupt keine Ahnung. Und es gibt ja Körpertherapie, es gibt Verhaltenstherapie, es gibt Tiefenpsychologie, es gibt, also es gibt so viel. Und dann kriegt Psychoanalyse und und dann kriegt man, ja, was machst du denn? Und ich so, keine Ahnung, ja. Durch Glück, würde ich sagen, oder Zufall, wo wir auch nur bedingt dran glauben, bin ich dann für mich an dem Richtigen gelandet und habe aber auch jetzt im Nachgang viele Sachen ausprobiert, die für mich nicht so funktioniert haben. Jetzt im Nachgang ist mir auch klar, warum. Was kann man das irgendwie so in einer Kurzversion einmal darstellen für alle die so gar keine Ahnung haben, was ist der HP, was ist...
Ja, ich versuche das. Also, es ist ja wie alles sehr vielfarbig und polyphon und vielschichtig, aber ich kann das versuchen und glaube, dass es auch wichtig ist, ein Stück weit ein Bewusstsein darüber zu bekommen, dass Menschen wirklich sehr und auch Therapeuten sehr unterschiedlich herangehen an Dinge, an Erkrankungen oder auch an Ressourcen. Und vielen ist das, glaube ich, nicht bewusst. Und der HP oder der Heilpraktiker, wie es ganz korrekt heißt, der sektorale Heilpraktiker, beschränkt auf das Gebiet für Psychotherapie, das ist noch gar nicht so alt. Den gibt's eigentlich so erst seit 1993, 94. Der Vollheilpraktiker, also dieser Heilpraktiker, der auch für körperliche Erkrankungen...
Der Große, ne? Wir unterscheiden, glaube ich, in Großer und Kleiner.
Genau. Den gibt's schon länger. Der hat auch eine sehr interessante Geschichte. Das gibt's nämlich seit 1939. Super. Nur mal als Stichwort, wo kommt eigentlich dieses Heilpraktikergesetz her? Aus welcher Zeit? Da steckt auch eine sehr spannende Geschichte.
Ja, erwähnen Sie gerne kurz in ein, zwei Sätzen. Ich weiß, die hat mich auch in dem Videocall, hat die mich auch sehr, dachte, das ist ja interessant. Und eigentlich auch ein bisschen, da geht es ja auch um viel um Schulmedizin und Heilpraktik. Also da gibt es so um Abgrenzung mit dem Ärzte.
Ja, richtig. So. Also der Heilpraktiker, den gibt es eben nur in Deutschland. Das gibt es in anderen europäischen Ländern so nicht. Der normale Weg, ich sag's jetzt mal, um Psychotherapie ausüben zu dürfen in Deutschland, der geht entweder übers Medizinstudium und dann hast du einen Arzt, der sich ausbilden lässt, zum Beispiel zum Facharzt für Psychiatrie oder Facharzt für psychosomatische Medizin. Und das Ganze dauert 10 Jahre, 12 mit allem, was dazugehört. Und dann dürfen die sich in eigener Praxis eben niederlassen, über einen Kassensitz oder als frei. So, das ist der eine Weg. Der andere Weg in Deutschland geht übers Psychologiestudium. Und das sind dann Psychologiestudenten, die dann eine Weiterbildung nach dem Studium machen, entweder tiefenpsychologisch oder verhaltenstherapeutisch. Oder, das ist jetzt neu, es werden jetzt erste Systemiker ausgebildet. So, und das ist staatlich vorgegeben. Und man kommt nur mit diesen vorgegebenen Methoden, wenn man über die Wege kommt, dann auch in die sogenannte Bestallung, kriegt halt einen Kassensitz. So, und jetzt gibt es diesen Heilpraktiker.
Bestallung finde ich auch so ein geiles Wort, aber
auch Stallen kenne ich, aber mehr auch so Stallen, aus der Pferdewelt.
Ja, richtig, das denkt man als erstes dran. Heißt einfach, dass man einen Kassensitz bekommt und das ein Dritter mit im Bunde ist, nämlich der Staat. Und der macht Vorgaben und gibt Freiheiten und Beschränkungen. So.
Wer bestimmt das eigentlich beim Staat, weißt du das?
Wer ist das? Am Ende ist es die Bundesregierung, würde ich sagen. Wir haben Gesundheitsminister.
Genau, Gesundheitsminister. Richtig. Oder da irgendwelche Gremien.
Genau. Also,
und je nachdem, wie die dann so drauf sind?
Ja, und da ist es jetzt zum Beispiel auch ein Gutachten geht gerade durch den Bundestag, weil das Heilpraktikergesetz immer wieder mal auch versucht wird zu verändern. Also man sucht neue Regelungen. Also ich glaube, die Bundesregierung erlaubt uns irgendwie, aber so, man bekommt auch gewisse Grenzen und einen gewissen Zugang eben nicht.
Das ist ja auch schon ein Dauerbrenner, ne?
So, genau. Und also ich nehme auch an, dass sich da in den kommenden Jahren etwas verändern wird, dass es zum Beispiel eine Berufsordnung geben wird, dass es mehr Regeln geben wird. Im Moment gibt es weniger Regeln. Das heißt, wir dürfen eigentlich sehr frei arbeiten, wenn wir uns an gewisse Pflichten halten.
Okay. Wo kamen wir jetzt her? Wo sind wir abgebogen?
Der, genau, 1939 gab es die, ihr wisst, wer da an der Macht war. Damals war, also dieses Heilpraktikergesetz ist vorkonstitutionell. Das ist in der Zeit entstanden, wo die damaligen Machthaber eigentlich darüber entscheiden wollten, wer darf die Heilerlaubnis oder die Heilkunde ausüben und wer nicht.
Aber es ist doch trotzdem ganz spannend, dass es da entstanden ist, wo eigentlich alles andere, was jetzt irgendeine irgendeinen Hauch von Spiritualität hatte, also allein die Kirche, das müssen wir jetzt nicht in einen Pott werfen, aber es war ja eigentlich alles verboten. Mhm. Deswegen wundert mich, dass ja, es da aufkam.
Richtig, das hat mich auch erst gewundert. Warum haben Sie das entwickelt?
Und
das
Kontrolle?
Das liegt daran, dass wir vorher in Deutschland eine allgemeine Kurierfreiheit hatten. Das heißt, jeder durfte heilkundlich tätig
sein. Ach so.
Richtig. Mhm. Das gab es irgendwann in dieser Zeit, 1870 wurde das entwickelt. Da gab es Kneipp, da gab es unheimlich viel, dass die ganze Homöopathie verstand. Da gab es Freiheiten ohne Ende. Ja. Und das wollten die Nazis nicht mehr.
Okay, jetzt so rum. Dann habe ich es auch. Also es musste mehr Grenzen geben.
Mehr Grenzen geben. Und das ist dann auch passiert. Das heißt, ihr könnt euch vorstellen, jüdische Einrichtungen wurden dann geschlossen und so weiter. Alles, was den Nazis nicht in den Kram passte, durfte auch nicht mehr tätig werden, hat die Erlaubnis nicht bekommen. Und dann gab es den Krieg und dann die neue erste Bundesregierung, die sich konstituiert hat, hat dieses Gesetz drin gelassen, hat natürlich Paragraphen rausgenommen, aber so ist das entstanden. Und seitdem gibt es diese Heilpraktiker.
Mhm. Okay. Und den Kleinen, woraus hat sich dann der kleine Heilpraktiker für Psychotherapie?
Das ist auch eine gute Frage. Es gab irgendwann in den 1992 saß ein Diplompsychologe in so einem Heilpraktiker-Vorbereitungskurs und die großen Heilpraktiker dürfen auch Psychotherapie anbieten, wenn sie es dann können.
Was unterscheidet die? Großen und kleinen?
Die großen, du lernst du alles über die Niere, über Infektionskrankheiten, alle körperlichen Erkrankungen, habe ich schon gesagt, Infektionskrankheiten. Also die dürfen eben körperliche Erkrankungen behandeln, das dürfen wir nicht. Mhm. Wir dürfen nur psychotherapeutisch begleiten. Und das ist der Unterschied. Und dieser Diplompsychologe, der wollte eben nur psychotherapeutisch arbeiten und hat sich gefragt, warum soll ich hier jede Darmzotte persönlich kennen? Ja, und hat dann geklagt und hat Recht bekommen. Seitdem gibt es dann diesen sektoralen Heilpraktiker. Und das hat sich auch weiterentwickelt. Es gibt mittlerweile einen sektoralen Heilpraktiker für Podologie, das sind die Fußpfleger. Für Physiotherapie gibt es auch einen sektoralen. Dann kamen die Ergotherapeuten und sagten, können wir nicht sowas auch für die Ergotherapie? Und dann hat der Gesetzgeber gesagt, oh, das wird uns jetzt alles hier zu viel, zu unübersichtlich. Jetzt müssen wir mal irgendwas machen. So, können wir das nicht laufen lassen? Okay. Und da ist jetzt im Moment einiges im Gange, wo man nicht so genau weiß, wo es hingeht. Aber der Heilpraktiker wird definitiv nicht abgeschafft. Das gibt immer mal Gerüchte, die man dann liest. Oh, dann wird es den nicht mehr geben. Und
das ist auch eine Frage. Am Anfang muss ich jetzt diesen ganzen Aufwand, in dem Kurs erinnere ich das, muss ich jetzt diesen ganzen Aufwand machen und nächstes Jahr gibt's das nicht mehr.
Richtig.
Also
richtig. Ein Bestandsschutz ist auch garantiert für alle, die es jetzt gibt oder die jetzt ihre Prüfung machen. Das bleibt alles. Und wir gucken mal, was dabei am Ende rauskommt.
Okay. Ja. Und wir waren bei den verschiedenen, wollen wir das nochmal?
Ja, gerne, einmal kurz, weil ich fand das damals echt, und ich habe viele Freundinnen, die sagen, oh, ich würde eigentlich gerne mal Coaching machen, aber Coaching ist so ein breiter Begriff und im Grunde genommen scheitert es eigentlich nur daran, dass keiner weiß so richtig, was gibt's denn da eigentlich alles?
Was gibt's wo?
Was gibt's wo? Und was sind die Unterschiede? Und ich fand, das war eine der ersten Kapitel, wo wir da mal einmal eingetaucht waren in den Heilpraktiker.
Ja.
Das hat mir damals sehr nochmal so, hat es mir nochmal so ganz gut, erkenntlich gemacht.
Ja. Ja, ich kann mal versuchen. Also es gibt einfach wahnsinnig viel. Das ist wirklich eine ganz bunte, reiche Landschaft, gerade wenn man Unterstützung sucht, Beratung, Coaching, Psychotherapie. Es gibt so unglaublich viele Möglichkeiten.
Also ich sag das jetzt, dann musst du es nicht sagen, aber ich weiß nicht, ob du es auch so siehst, aber es gibt auch viel Shit dazwischen. Also ich mache mal 2 Tage irgendwie eine Ausbildung, was auch immer, und dann nenne ich mich X und Leute pilgern zu mir und geben horrende Summen aus. Gerade auch in diesem, ich sag mal, spirituellen, gibt's immer mal wieder Artikel, ich habe einen Kleinwagen an Geld gelassen bei.
Ja, sowas gibt es auch. Das hast du überall. Und das hängt an den Persönlichkeiten. Und was machen sie daraus?
Ich bin da völlig gelassen heute. Also auch wenn jemand keine Ausbildung hat und meint, er ist ein Guru, wenn es Leute gibt, die das auch meinen.
Wenn es hilft, wie sagst du immer, wer heilt,
hat Recht. Wer heilt, hat Recht. Okay. So. Also ich habe dann Mitgefühl mit denen, die da irgendwie Kleinwagen investieren und sich an irgendjemanden hängen. Aber vielleicht bekommen sie ja da was. Für was auch immer das dann gut war. Also den Teil finde ich eben ganz gut, dass es so offen ist und dass das jeder sich so nennen kann Und trotzdem gebe ich dir natürlich recht, dass das eine gewisse Gefahr birgt für die suchenden, unsicheren, gut, die aber das dann noch nicht differenzieren können. Wo hat es wirklich Boden?
Ja, es ist auch schwer, da etwas zu empfehlen, weil Beratung ist, der Begriff ist nicht geschützt, Coaching, der Begriff ist nicht geschützt, es kann sich wirklich jeder so nennen. Und ich versuche immer zu sagen, Mensch, schau dir diesen Menschen an, der vor dir sitzt. Und auch übrigens bei Therapeuten, das betrifft ja nicht nur Berater und Coaches, und schau dir an, fühlst du dich angenommen, fühlst du dich gesehen? Und ich würde auch tatsächlich sagen, gewisse Sachen, die zu teuer sind, das kommt mir dann komisch vor. Also ein bisschen dieses Vertrau, ein bisschen dein Bauchgefühl. Und das ist aber nicht immer ein guter Tipp, weil manchmal hat man das einfach nicht, gerade wenn es einem nicht gut geht.
Genau.
Ja, und wenn dann jemand zum Beispiel damit kommt und sagt, du, ich mach dir das weg. Ja, wenn Menschen das könnten, dann wäre es schön. So, ja. Aber jeder muss sich auf den Weg machen. Keiner kann etwas wegzaubern.
Das ist nochmal ein ganz guter Hinweis. Das wäre auch der einzige Punkt, wo ich die Hand heben würde bei diesen Ansagen. Du überweist mir jetzt mal X und in 10 Stunden kann ich dir schon sagen, da ist Y.
Ja.
Also ich gönne das jedem und freue mich über jeden, bei dem es so klappt. Aber das halte ich für eine sehr mutige Aussage.
Ja, ist zum Beispiel auch für uns HeilpraktikerInnen für Psychotherapie, ist es das Verbotenste überhaupt, Heilsversprechen zu geben.
Oh mein Gott, ja.
Das dürfen wir nicht machen, weil es auch nicht, eine Heilung ist sowieso ein Riesenbegriff. Ja, wann sind wir heil? Ich weiß es nicht.
Okay, also wir kommen nochmal ein bisschen zurück.
Genau.
Was ist der Unterschied zwischen Verhaltenstherapie und zum Beispiel...
Was gibt es, was sind so die groben...
Psychoanalytiker, genau, was gibt es? Also ich versuche das mal, es gibt wirklich viel.
Ja.
So, und es fing alles an mit letzten Endes hier zumindest in unserem Bereich mit Sigmund Freud. So, wollen wir ihn auch einmal erwähnen, dem kommen wir alle nicht vorbei. Der hat die sogenannte Psychoanalyse entwickelt und das ist ein sogenanntes tiefenpsychologisches Verfahren. Alle Menschen, die tiefenpsychologisch arbeiten, versuchen die Ursache zu finden. Das heißt, Tiefenpsychologen gehen davon aus, wir haben ungelöste frühkindliche Konflikte aus unserer jetzigen Biografie.
Das sind die Eltern, Großeltern, also Eltern schon eher noch, aber da geht es nicht um die Sippe.
Nee, das haben die Systemiker dann später mit reingenommen.
Danke, okay.
So der klassische Freud, die klassischen Tiefenpsychologen, die gehen von deiner Biografie aus. Ja. Natürlich hast du Eltern, das wird auch ein bisschen mit einbezogen. Die sind vielleicht auch ein Stück weit ursächlich damit verantwortlich.
Ja, Mutterbindung, Vaterbindung. Richtig. In irgendwelchen.
Aber wir reden jetzt nicht von 7 Generationen vererbte Schicksale und so weiter.
Okay. Richtig, das hat sich erst später entwickelt. Okay, das ist ein Zutun. Also wenn man jetzt zum Beispiel das Tiefenpsychologische, das hat sich weiterentwickelt. Und das Systemische ist ein bisschen daraus entstanden, dass man gesehen hat, wir haben in dieser Biografie. Aber wir wissen heute, die Dinge sind manchmal etwas älter. Und wir müssen auch zu den Großeltern schauen, zu dem, was da an Traumata passiert ist, an Flucht oder schweren Schicksalen. Das hat einen Einfluss. Wir hängen nicht luftleer im Raum. So. Das ist der systemische Blickwinkel. Der ist aber erst eigentlich in den 70er Jahren entstanden. So 80er ganz groß. Dann kam das Familienstellen über
Erlänger,
genau.
Der war jetzt der...
Der das zumindest hier sehr bekannt gemacht hat.
Genau, der war dann nachher auch nicht ganz unumstritten, glaube ich, aber das ist nicht ungewöhnlich.
Nee, an dem kann man sich auch sehr reiben und so, aber seine große Begabung war, diese Methode freizugeben. Er hat die Leute gelassen und dadurch haben andere sind gekommen und haben es weiterentwickelt. Er hat dem keinen Riegel vorgeschoben. Und das ist wichtig, dass ein Lehrer sowas kann. Das kann nicht jeder Lehrer. Schüler wachsen lassen zum Beispiel, eigene Wege gehen lassen, das konnte er. So. Und ist dann ja am Ende so seinen eigenen Weg gegangen und da weiß ich auch gar nicht genau, wie das für ihn alles weitergegangen ist. So, aber das.
Aber der war ja ist ja ein Riesenbegriff oder da muss sehr viel Einfluss gehabt.
Ja, richtig. Ne? Und hat eben auf seine Weise stecken immer auch Persönlichkeiten dahinter und er war irgendwie eine und die ist nicht unumstritten. Gewesen.
Achso, okay, wir waren jetzt eben bei Hellinger, ich war jetzt nochmal immer wieder bei Sigmund Freud. Aber
genau. Na, also wir haben das Tiefenpsychologische als eine Möglichkeit, sag ich mal, wenn ich eine Therapie suche, dann muss ich mir klar machen, möchte ich zum Beispiel auch an frühe Schmerzen, an vielleicht für mich Erlebnisse, an Traumata, möchte ich da überhaupt mich mit auseinandersetzen.
Oder möchte ich einfach Stand heute und in die Zukunft?
Ja, richtig, ja, genau.
Das wäre dann
Verhaltenstherapie. Ja, ein bisschen. Also die Verhaltenstherapeuten haben sich auch unheimlich weiterentwickelt. Die gucken durchaus auch mittlerweile in die Biografien. Aber ja, so die klassische Verhaltenstherapie hat erstmal auf das Verhalten geschaut. Und jetzt nicht, warum, was ist dir passiert, sondern sie haben geschaut, wie verhältst du dich? Alles Verhalten ist gelernt, also können wir auch neues Verhalten lernen. Das heißt, du hast Angst, U-Bahn zu fahren, dann lass uns U-Bahn fahren gehen,
genau,
bis du es kannst. Und wenn du es dann kannst, angstfrei, dann bist du geheilt.
Das hat mir übrigens sehr geholfen, kleine Familiengeschichte. Als wir in das Thema mit dem mit der Verhaltenstherapie eingestiegen sind, meine Tochter hatte damals so wahnsinnige Angst, Fahrstuhl zu fahren. Und es war dramatisch. Und das ist jetzt im Alltag, ist mir das Wurst, sag ich mal. Mhm. Aber es fing dann teilweise auch sehr an, einschränkend zu sein. Beispielsweise irgendwo Kaufhaus und es gibt einfach keine Treppe. Wir müssen den Fahrstuhl nehmen.
Ja,
da war es dann echt so ein Problem geworden.
Richtig.
Und da bin ich, würde ich sagen, verhaltenstherapeutisch rangegangen mit großem Erfolg. Ich zeige dir nachher ein Foto, ein Bild, was sie nach ihrer Befreiung, also sie ist da wirklich durch ihre eigene Angst und ganz toll und war danach aber so befreit.
Ja.
Und also vielen, vielen Dank an der Stelle, hat sich der Kurs schon dafür gelohnt. Auch wenn ich den noch nicht habe.
Ja, es gibt manchmal so Sekundäreffekte, die sind gar nicht so schlecht.
Ja.
Ja, und auch nochmal, ne, die Verhaltenstherapie ist so kostbar und so wertvoll für viele Menschen. Mhm. Gerade wenn wir funktionieren müssen, ja. Wir haben gewisse Ängste und wir müssen aber zum Beispiel unsere Familie ernähren, müssen arbeiten gehen, ja. Dann ist es gut, wenn jemand uns schnell wieder auf die Straße bringt.
Kannst du mal ein Beispiel nennen?
Nehmen wir an, du hast Angst zum Beispiel durch vor irgendwelchen Arbeitsprozessen. Ich habe das mal erlebt bei einem Mann, der zu mir kam, der sollte zwischen zwei zerstrittenen Parteien eine Vermittlung, ein
Mediator.
Mediator, dankeschön, machen. Und der hat über die Verhaltenstherapie sehr schnell gelernt, sich zu positionieren, Nein zu sagen, sich abzugrenzen. Und zwar nicht, indem in die Familiengeschichte reingeschaut würde, sondern einfach durch Techniken.
Taten, Techniken.
Richtig.
Ach, ich komme, den Kurs belege ich auch nochmal bei dir.
Ja, genau. Ja, oder die junge Frau, die nicht U-Bahn fahren konnte, die hatte Ängste entwickelt und sie musste nun aber zur Uni. Wenn man dann nicht zur Uni gehen kann, dann verliert man ein Semester, man kriegt keinen Anschluss und die Verhaltenstherapeuten haben innerhalb von 6 Wochen sie das U-Bahn-Fahren, ne, ihr dabei geholfen, dass sie es wieder kann. Und sind mit ihr U-Bahn fahren gegangen, sie sind mit ihr auf Hamburger Dom, Achterbahn fahren, alles so Menschenmengen, ja. Und das ging schnell, dass sie wieder U-Bahn fahren konnte.
Und ist das, also kurzer Einschub, ist irgendwie das Thema Kontrolle abgeben?
Ein großes Thema sicherlich, ja. Wahrscheinlich für uns alle, für Sie im Speziellen sicherlich auch.
Ja, also weil das finde ich relevant, weil das gibt es doch sehr, sehr häufig, ne?
Ja.
Nicht ins Flugzeug.
Ja.
So, es gesellt sich dann, kommen wir jetzt zum Thema Angst vielleicht, weil wenn du mal mit einer Angst, sage ich jetzt mal, angefangen hast oder die mit dir, dann gesellt sich gerne die nächste schon dazu und das ist schwierig, also in dieser Abwärtsspirale.
Genau.
Weil dann gehst du dann mal gar nicht mehr einkaufen und bestellst nur noch und sitzt zu Hause und verschanzt dich.
Ja, und da die Leute rauszuholen und, sag ich mal, zu merken, dir passiert nichts, wenn du die Kontrolle abgibst. Natürlich, du hast Angst und die schicken dich dann auch durch die Angst durch und dann merkst du, ja, das dauert eine Stunde und dann wird es besser und du erlebst, okay, ich sterbe gar nicht, wenn ich die Kontrolle abgebe. Ja, sie schauen aber nicht, warum hast du kein Urvertrauen? Wo kommt es her, dass du dich nicht getragen fühlst, dass du dich nicht abgeben kannst ans Leben? So, das wären die zwei Richtungen. Ja, und die Systemiker würden dann vielleicht schauen, was ist deinen Großeltern passiert? Warum? Ne? Was ist vielleicht in der Generation an schweren Traumata? Und so kann man so unterschiedlich an die Dinge rangehen. Und das macht es wahnsinnig spannend. Du kannst über den Körper rangehen, an Ängste gerade. Ja, es gibt ja auch tolle Methoden, um das körperlich sich anzuschauen und über die körperliche Ebene zu arbeiten. Und
was kannst du da denn nennen? Also es gibt ja einmal diese tiefenpsychologische Körpertherapie, da kenne ich mich jetzt ein bisschen aus und würde sagen, also ich weiß gar nicht, wo ich stehen würde, wenn ich das nicht gemacht hätte.
Ja.
Punkt. So.
Ja.
Also ich bin größter Fan.
Ja.
Aber was gibt es noch?
Das ist zum Beispiel die eine Richtung. Auch da in dem Feld gibt es ganz viel. Es gibt die Biodynamiker, die auch, ich weiß nicht, ob du sowas gemacht hast oder gelernt hast, die gehen auch über Körpergefühle und versuchen es im Körper zu lösen. Und jetzt mittlerweile ganz modern sind die Klopftechniken. Mhm. Das ist zum Beispiel das EFT oder das nach dem Herrn Bohne. Ich komme gerade nicht drauf.
Ja, ich habe auch, komme gerade auch nicht drauf, aber ich habe auch ein, wie heißt denn das noch? Ja, finden wir nochmal raus.
Mir steht es vor Augen.
Kommt gleich wieder.
Ja,
ja.
Also da gibt es ja auch ganz viel, ne? Ich weiß,
ja.
Also,
genau, PEP heißt das, prozessorientierte Psychotherapie, irgendwie so PEP nach Dr. Bohne und andere. Da gibt es auch den Herrn Gallo, ne, mit seiner energetischen Psychotherapie. Und das ist einfach spannend, weil die über die Meridiane, über Körperenergien und natürlich über viel mehr. Ja. So, aber das, ja.
Wo bist du denn für dich, du praktizierst ja auch, wo bist du für dich hängen geblieben, in welcher Richtung?
Ja, ich entwickle mich auch jeden Tag weiter. Also, ja, ich hoffe nicht, ich bin hängen geblieben. Ich
anders formuliert, was war der Weg und wo bist du gerade auf dem Weg?
Ja, richtig. Also die erste Psychotherapie-Methode, die ich gelernt habe, war die Logotherapie nach Viktor Frankl. Mhm. Das hat nichts mit der Logopädie zu tun.
Ja. Hatten wir auch schon hier.
Genau, die Logotherapie, also sinnzentrierte Psychotherapie nach Viktor Frankl. Mhm. Das war 2002 bis 2005.
Das, ganz, ganz toll. Viktor Frankl hat ja diesen einen Satz gesagt, zwischen Reiz und Reaktion gibt es einen Moment und in dem Moment liegt die Freiheit.
Ja.
Der Entscheidung müsste ich mir eigentlich jeden Tag sagen, dann wäre vieles so viel einfacher.
Ich glaub, wir
also
alle.
guter Mann der Frankl.
Ja,
in der Theorie toll.
Ja. Richtig, manchmal hat man die Freiheit nicht, aber wenn man sie hat, ist es ganz, ganz kostbar. So, und er hat sehr nach dem Sinn, ne? Also er hat gesagt, das Menschlichste, was wir haben, ist nach Sinn zu fragen. Und er war lange im Konzentrationslager, hat es überlebt, hat dort sein tolles Buch geschrieben. Kennt das trotzdem ja zum Leben fragen, sagen. So, also das war die erste Methode. Dann habe ich noch eine Persönlichkeitsbildungsmethode hinten dran gehängt. Und zwar gelernt habe ich, das möchte ich auch erwähnen, dass die, ich habe nicht die klassische Logotherapie gelernt, sondern gelernt bei Dr. Uwe Böschemeier. Auch wirklich ein unglaublich wichtiger Lehrer in meinem Leben. Der hat die Wertimagination entwickelt. Uwe Böschemeier, also Viktor Frankl hat sehr, nehmen wir mal den Wert Mut. Wir können über Mut sprechen und das hilft uns schon. Und Böschemeier war, sagte aber, wie können wir Mut spüren? Und der Dr. Böschemeier sagte, das ist wie, wenn wir darüber reden, dann ist das wie eine Kirche von außen anschauen. Das ist schon wunderschön, aber wenn wir es fühlen, dann stehen wir in der Kirche und die Sonne scheint rein und wir sehen dieses unglaublich, diesen schönen Raum, können ihn fühlen. Und er hat eine ganz eigene Methode entwickelt, die sehr besonders ist und nach wie vor, das ist wirklich das, wo ich hängen geblieben bin. So kann ich schon sagen, die arbeitet mit inneren Bildern, mit sogenannten Wertgestalten.
Ich finde die auch ganz, wenn ich einmal kurz da rein darf, die, ich habe ja auch eine Wertgestalt im Wohnzimmer hängen von meiner Freundin und auch Podcast-Gast Phyllis Düsendi.
Oh ja, die hat ja, richtig, genau.
Und die Wertimagination, die hat mich durch eine echt schwierige Zeit getragen, weil das, gut, nun bin ich auch Fische und habe sicherlich eine sehr bunte Vorstellungskraft, aber diese Bilder im Kopf zu entwickeln, das ist so tragend für mich gewesen und so schön. Ja. Ja. Das ist fast wie, ist eigentlich eine Realität auch.
Ja.
So.
Ja, schön, dass du das erlebt hast. Und man muss es auch erleben. Es ist eine Erlebnismethode. Es ist sehr schwer, darüber zu sprechen und zu merken, wie kraftvoll das ist.
Ja.
Und das ist ein Bereich in uns berührt, der auch bleibt und der tragend ist.
Aber da mischt sich, glaube ich, eben im besten Sinne so viel heute, weil auch eine Meditation, also so viele Richtungen arbeiten mit diesen inneren Bildern. Also das ist aber immer wieder total phänomenal zu sehen, wie dann Leute das zusammengebracht haben oder wie sie das so formuliert haben, dass es gangbar und machbar wird und Leute wie so einen roten Faden dann bekommen. Das finde ich einfach phänomenal, da freue ich mich so.
Ja, ist ganz, ganz spannend. Auch die Arbeit mit inneren Bildern ist so vielfältig. Und die Wertimagination nach Böschelmeier ist eben ein sehr eigener, sehr selbstbestimmter Weg ins Unbewusste. Mhm. Das ist, glaube ich, das Besondere an der Wertimagination. Ja, mhm. Sehr hilfreich. Mhm. Nichtsdestotrotz habe ich irgendwann gemerkt, ja, die Familie ist auch wichtig und unsere Ahnen sind auch wichtig. Dann, ja, kam ich zu Carola von Bismarck, auch eine wichtige Lehrerin für mich, und Laszlo Matyazowski, genau. Das ist eine dreijährige systemische Familienaufstellungsausbildung gewesen, von der ich persönlich auch wahnsinnig profitiert habe.
Von Carola von Bismarck oder der?
Beide, alle. Da waren auch noch andere Lehrer, Guni Laila Baxa, auch so eine Wahnsinnslehrerin. Es gibt so tolle Menschen, von denen ich gelernt habe.
Aber ich finde es schön, wenn du die mal nennst. Also weil ich ja immer das Gefühl habe, die, also viele suchen. Ne? Und dann kannst du dir einen Wolf suchen im Netz. Und ich finde das Wichtigste immer.
Naja, gut, also erstmal kannst du dir keinen Wolf suchen auf unserer Website, auf unserem Instagram-Account, wo da tolle Leute sind.
Das stimmt. Und ich finde aber eben diese persönlichen Empfehlungen, so. Logisch haben wir das auch, absolut. Aber finde ich einfach super wichtig. Ich glaube, ich bin nirgendwo hingegangen. Wo ich nicht vorher von irgendjemandem gehört habe.
Mein Gefühl ist, das cool. Fällt nach oben mit den Leuten, die, also ich sage es jetzt mal so, das Feld nach oben wird recht dünn. Also man kommt über, wenn man sich ein bisschen mehr damit beschäftigt, man stolpert immer über dieselben Leute. Und es sind, es gibt eben in einem Bereich sehr, sehr viel, die vieles anbieten und vieles können. Und ich sag mal, nach oben hin wird die Luft dünn. Also nennen gerne ein paar, wenn dir.
Ja, also richtig, die Barbara Inneken, das neuroimaginative Gestalten, auch eine fantastische Lehrerin, die hat mittlerweile Schüler ausgebildet. Ich glaube, sie bildet die bildet nicht mehr aus. Sie ist, wie man so schön sagt, in Rente. Glaube ich. Also, aber auch diese Methode, das ist sehr empfehlenswert. Habe ich unglaublich von profitiert. Oder, Cesar, wir haben eben schon darüber gesprochen, der Dan von Campenhout, der hat das Familienstellen mit dem systemischen, mit dem schamanischen Arbeiten verbunden. Der arbeitet in Berlin und in Amsterdam. Ein Lehrer, wie man ihn sich nur wünschen kann, der wirklich neue Dinge reinbringt, durch wahrscheinlich seinen schamanischen Ansatz. Das kannst du mir besser sagen, Cesar. Der hat seine vielleicht Spirits, die ganz neue Impulse reinbringen. Also ich, ein Lehrer, wo auch viele Lehrer, die ich selber hatte, lernen. Und auch Hellinger hat von Dan van Campenhout viel Inspiration bekommen. Wen kann ich noch nennen? Also mein Weg ging eben auch immer weiter. Das Energetische habe ich auch gelernt bei Fred Gallo. Das war einer der ersten, der es hier nach Deutschland gebracht hat. Fred Gallo, energetische Psychotherapie, auch ein unglaublich kongenialer Lehrer. Ich weiß nicht, ob er, ich glaube, er arbeitet nach wie vor, also der auch dann den Bohne inspiriert hat. Und dann last but not least, falls das jemanden interessiert, die Hypnotherapie. Auch das habe ich persönlich bei, aus meiner Sicht einem, ja, ich kenne nicht so viele, es gibt auch hier in Hamburg sehr viele, aber ich habe es bei dem Herrn Dr. Preetz, Norbert Preetz gelernt in Magdeburg, Regressionsanalyse nennt er das, auch ein toller Lehrer. Also
Cesar, ich hoffe, du schreibst mit, weil wir haben hier eine bunte Liste an Menschen.
So 20 Shownotes, genau.
Habe ich die 20 einladen. Also wenn ihr euch jetzt nicht die Mühe machen wollt, die rauszusuchen, wir machen es dann fürs nächste Jahr.
Das war jetzt die Werbetrommel. Und genau. Ihr merkt schon, dieses immer weiterlernen, das gehört auch zu diesem therapeutischen Weg dazu. Ich liebe es zu lernen und ich lege mich auch immer wieder auf die Couch und das ist das Schöne an diesem Weg, ob es man als Beraterin arbeitet, als Coachin oder als Therapeutin, das ist einfach, ja, man hört nie auf zu lernen.
Ja, du nicht. Eben hatte ich so das Bild, du bist wie so ein trockener Schwamm und du musst eben immer wieder Nahrung bekommen. Also nicht nur Feuchtigkeit, sondern auch so eine Art Nahrung, um dich wieder auszuweiten und um dich gut zu fühlen. Also das heißt aber auch ziemlich sicher, dass du auch ein sehr feines eigenes System hast und sehr feine Sinne.
Ja, ich glaube, wie viele Menschen. So, also, und das macht natürlich auch ein bisschen dieser Weg. Also, das ist wie ein Muskel, den ich trainiere. Ich bin, glaube ich, empfindsamer geworden, als ich es noch vor 20 Jahren war.
Ja, oder ist es nicht nur gelebter?
Vielleicht, das kann ich gar nicht
so recht. Ich glaube, wir kommen ja so auf die Welt und dann kommt die das, was dann so Kindheit und Erziehung und Prägung ist.
Ja.
Und
ich liebe ja dieses Bild von der Schale. Also wir kommen zur Welt und dann ist die Schale irgendwie ganz klar und golden und da ist nichts drin. Und dann ja, haufen wir selber Dinge an, andere werfen Dinge rein oder das Leben oder wie auch immer. Und je freier wir wahrscheinlich diese Schale wieder kriegen, desto näher kommen wir da wieder hin. Also ich kann schon mit dem, bin schon mit dem, was du so auch sagst, Caesar. Ich hatte gerade noch einen Satz, der mir im Kopf rumschwirrte. Jeder Therapeut ist auch nur so gut wie seine eigenen Prozesse. Also der Prozess des Lebens hört ja nie auf. Also wenn man jetzt sagt, man hat studiert und jetzt kann ich's, das wäre ja fatal.
Also du meinst, glaube ich, dieses, was mir auch bestimmt so geht, ich glaube, es ist nicht so sinnvoll, 20 Jahre bei dem gleichen Therapeuten oder bei der gleichen Therapeutin zu sein, weil man immer für den Moment oder für die Phase, in der wir sind, in der wir irgendwas erkennen wollen oder weiter wachsen wollen, sind immer bestimmte Leute gut oder richtig. So. Und dann geht es eben darum, weiterzugehen. Also diesen riesen Blumenstrauß an Angebot klingt jetzt so nach Pullovern, aber ja, es ist zum Glück so viel unterwegs, so viele, es gibt so viele tolle Leute, man muss sie nur finden.
Ja, so ist es.
So, also hast du, das Netzwerk, was du jetzt schon genannt hast, ist auch dein, logischerweise dein eigenes.
Ja, ich würde auch gerne noch sicherlich einen ganz wichtigen Kollegen von mir nennen mögen, den Dr. Clemens Brandt. Der arbeitet zu meinem großen Glück im Nebenraum. Ist auch ein ganz wichtiger Lehrer für mich seit 20 Jahren, der eben das Tiefenpsychologische mit dem Wert im Imaginativen verbunden hat. Und zum Beispiel auch ein Begleiter, ja, bei dem könnte ich auch ein Leben lang.
Das, ich wollte gerade sagen, Caesar, mit dem Teil kann ich nicht so mitgehen, weil das hieße, ich müsste mich von meiner Therapeutin trennen.
Nee, dann ist es noch nicht so weit.
Ja. Aber
ja. Nee, noch nicht ganz satt.
Genau.
In Ordnung.
Nee, man darf auch wiederkommen, weißt du?
Das kann
auch. Ja. Dass man merkt, die Beziehung ist schon, sag ich mal, bei all den Methoden, die wir gelernt haben, die Beziehung ist und bleibt wichtig. Das haben wir ja dem Carl Rogers zu verdanken. Das, was heilt da am Ende des Tages. Und ja, die Methoden sind schon echt auch irgendwie kostbar. Aber vielleicht mehr für uns als Begleiter, weil wir uns da drin gut fühlen. So, aber das Erste, was sich aufbaut mit einem Menschen, der zu dir kommt oder zu dir oder zu mir, ist die Beziehung. Dieses Vertrauen, dieses Getragen fühlen, ne, diese Empathie, sich nicht bewertet, angeschaut zu fühlen und wirklich akzeptiert zu werden. Und das bleibt immer was unglaublich Wichtiges, ganz egal, wie toll wir nun alle ausgebildet sind. Es bleibt das, ne, im Grunde kann man alles abwerfen, was man gelernt hat und erstmal als Mensch da sein. Das, wenn man das irgendwann kann, dann macht es auch irgendwie Freude.
Und da kommen wir auch zu uns selbst. Das als erstes muss die Beziehung zu uns selbst geheilt werden, weil eben ja viele von uns die auch als erstes abgegeben haben. In dem Huch, was ist im Außen, da muss ich mich hier kümmern, das muss ich tun, da muss ich ein bisschen lauter schreien. und so weiter und so weiter.
Oh ja.
Richtig?
Ja, ich denke, das wäre gut und glaube aber auch, da sind wir auf dem lebenslangen Weg, weil wir müssen nicht fertig sein, weil wir sind nicht fertig. Das kann auch Druck machen, sagen, ich muss das alles schon können als Therapeutin, wir dürfen fehlerhaft sein und es gibt manchmal Bereiche, wo da kommt jemand zu mir und dann denke ich, ja, tut mir leid, ich kann das auch noch nicht, ich weiß das nicht und oder ich bin befangen, dann dürfen wir das sein, wir müssen nicht fertig sein. Aber ich muss erkennen können, okay, das ist jetzt mein Thema und ich behalte das bei mir. Ich lege das nicht drauf auf dich oder sondern ich, und wenn es mal etwas ist, wo ich merke, da komme ich nicht mit zurecht, dann gehe ich in die Supervision und schaue mir das an.
Eine der ersten Lektionen, die du uns in dem Kurs mitgegeben hast, ne? Du darfst sagen, dass du dich damit nicht wohlfühlst oder nicht, dass das deinen Kompetenzrahmen überschreitet.
Ja. Das kann passieren. Wir müssen lernen, und das ist zum Beispiel, kommen wir mal wieder zurück zu dem Kurs, was lernt man da eigentlich? Du lernst natürlich alles, was du nicht darfst. Dafür musst du Störungsbilder kennenlernen. Du musst kennenlernen, okay.
Was heißt du da, du lernst alles, was du nicht darfst?
Zum Beispiel Psychosen, Menschen mit psychotischen Erkrankungen. Das gehört nicht in unsere Hände.
Darfst du nicht behandeln.
Richtig. Entschuldigung, was du nicht behandeln darfst. Ja. Ne? Oder Menschen einfach die Medikamente erstmal brauchen als Therapie der ersten Wahl. Da sind wir draußen. Das musst du erkennen können.
Aber eben differenzieren.
Ja, richtig. Ja.
Und das geht schon ans Eingemachte. Also du musst da schon Medikamentenverordnung etc. pp. Also ich fand das nicht so wenig Stoff, der da.
Nein, so, aber es ist auch nicht höhere Mathematik.
Ja, also das sagst du.
Ja. Also meine älteste Teilnehmerin war 76 Jahre alt. Die hat ihre 99 Jahre alte Mutter gepflegt während des Kurses und die hat die Prüfung sehr gut bestanden. Ja. Und das ist dann eine Frage, es macht Freude. Und wenn du Freude hast, dann macht das Spaß. Und dann macht dein Gehirn auf und du kannst es lernen. Und so, aber es gibt auch einige, die sagen, oh, es ist alles ganz schön, dass ich das alles gemacht habe. Ich habe ganz viel gelernt, aber ich muss die Prüfung gar nicht machen.
Ja.
Geht ja auch. Mhm. Wir müssen ja nicht. So, das hilft auch schon weiter und genau. Mhm. Na, und dann lernst du halt, was du nicht darfst und ein bisschen das zu erkennen und ja, und dann vielleicht auch ein Stück weit einschätzen zu können, was kann man einfach nicht. Na, wir müssen nicht alles können. Und was will man eben auch nicht, das, was du eben gesagt hast, Katinka.
Ja.
Ich möchte nicht unbedingt alles, weil es mich vielleicht überfordert. Mhm. Kann ich es auch nicht und dann darf ich es eigentlich auch nicht.
Aber ich komme eben in jedem Fall weiter mit dem, was wir jetzt schon die erste halbe Stunde besprochen haben. Also in welche Richtung kann es gehen, wenn ich Hilfe haben möchte oder wenn ich dann die Prüfung gemacht habe und mich auch als Heilpraktiker in der wilden Welt sehe. Mhm. Hast du das Gefühl, dass das heute noch reicht? Also es ist jetzt ein bisschen provokant, den kleinen Heilpraktiker zu machen und dann ein paar Flyer zu drucken und sagen, jetzt geh ich mal los und das wird dann schon. Also
es gibt vielleicht Menschen, die können sowas, aber ich glaube, das ist nicht realistisch. Mhm. So, wenn jetzt ihr zu mir kämet und ich sehe, was ihr alles macht und was ihr alles schon gelernt habt und wie ihr schon arbeitet, dann würde ich sagen, ja, jetzt brauchst du die Heilerlaubnis, um, sage ich mal, das vielleicht auch noch mal freier auf dem Markt positionieren zu können, freier werben zu können, dass man jetzt nicht Sorge haben muss, oh je, darf ich das jetzt eigentlich, was ich hier tue? So, das macht dich, es stärkt dir den Rücken, so, aber es macht dich in deiner Methode nicht besser. Mhm. Ja, sondern es stärkt dir und du kriegst ein bisschen was ist, wenn wirklich mal ein Notfall kommt, dass du weißt, wen kannst du anrufen, was kannst du tun. Das macht dich einfach stärker. Mhm. Aber die Heilerlaubnis reicht nicht, um Menschen begleiten zu können. Dafür brauchst du auch eine Methode. So, und deswegen kommen ganz viele Menschen in die Kurse, die haben schon die Methode gelernt und sagen, jetzt brauche ich mal unbedingt die Heilerlaubnis.
Mhm. Also die Heilerlaubnis ist sozusagen auch der klassische deutsche Schein, ne?
Ja, richtig. Das ist eben dieser dritte Weg in Deutschland, wo man eben eine psychotherapeutische Praxis mit eröffnen darf. Mhm. Du darfst dich da nicht Psychotherapeutin nennen, weil du es nicht bist. Du bist Heilpraktikerin für Psychotherapie.
Den Unterschied alleine erstmal. Also
ja, richtig. Germany. Das versteht dann auch schon wieder keiner. Ne? Aber der Begriff Psychotherapeut, Psychotherapeutin, der ist eben geschützt. Und ich finde auch zu Recht, dass man weiß, okay, die sind dafür und die dafür und du eben dafür. Vielleicht zum Beispiel, um andere Methoden anbieten zu können und auch zu dürfen, die eben so ein niedergelassener Kassenpsychotherapeut nicht anbieten kann. Zum Beispiel das Familienaufstellen. Mhm. So, es macht einfach kaum ein niedergelassener Psychotherapeut oder Psychotherapeutin. Mhm. So, und dafür ist das schon irgendwie auch, ja, so ist es halt einfach.
Ja, ist ja auch okay. Also eine gewisse Ordnung hat ja noch nie geschadet.
Nee, richtig. So. Genau. Aber jetzt nur mit der Heilerlaubnis würde ich mich nicht niederlassen. Und ich glaube, es funktioniert auch nicht. Mhm. Weil du einfach merkst, dir fehlt dann was. Du musst schon auch eine Methode lernen. Mhm. Man kann mit den Leuten um die Alster spazieren gehen. So. Aber wir haben eine Methodenfreiheit. So, aber du merkst dann, dass es dich schnell überfordert. Wir müssen ja auch auf uns achten. Und wenn wir da gar nicht so richtig Handwerkszeug haben, kann es auch sein, dass wir die Praxis aufmachen und die Flyer haben und sie dann auch schnell wieder zumachen, weil wir merken, wow, es überfordert mich eigentlich.
Das ist aber noch ein super wichtiger Hinweis, finde ich. Was passiert mit der Überforderung? Also, oder wie schnell kann ich da hinkommen? Weil die meisten starten vielleicht aus bestem Wissen, Gewissen, Gefühl von, wow, hier kann ich was lernen, dann kann ich in der alternativen Medizin, nenne ich das jetzt mal ganz pauschal, kann ich irgendwie was reißen, ich kann den Leuten helfen, etc. So, und dann kommt aber die Realität, ne? Wie ist das, sich dann den ganzen Tag mit den und den Sachen zu beschäftigen und eben wenig auch mit dem Themen, bei denen die Sonne aufgeht.
Ja.
Das ist auch zumindest ein Punkt, der zur Überforderung führen kann, ne?
Ja, richtig.
Abgesehen von den anderen Sachen, die du jetzt beschrieben hast, das ist auch fachlich, dass du da auch an deine Grenzen kommen kannst.
Richtig. Ich glaube, wenn man nicht so ein extremer Einzelgänger ist, die meisten Menschen, die ich kenne, die gut arbeiten, die bilden sich ständig weiter fort, die haben Netzwerk, Kolleginnen, man unterstützt sich, man holt sich Rat und das sind dann auch die Menschen in unserem Bereich, die weiterempfohlen werden. Und wenn du da alleine sitzt, ja, dann kann es auch sein, dass du merkst, naja, erstmal hat auch niemand auf mich gewartet. Sowas muss auch wachsen.
Genau.
Und das ist natürlich das größte Glück, wenn es organisch wachsen kann und darf. Mhm. Und du jetzt nicht vielleicht gleich mit Sachen konfrontiert wirst, die du gar nicht tragen kannst. Mhm. So. Und ich glaube, dass die meisten wir, die HeilpraktikerInnen für Psychotherapie, die wachsen eigentlich langsam. Und die meisten haben auch schon ein gewisses Alter, das muss man auch sagen. Ja. Dieser Heilpraktiker ist nicht der steile Karriereweg. Ich war ganz lange als Dozentin die Jüngste in meinen Kursen. Jetzt bin ich 50, jetzt ist das nicht mehr so. Aber die meisten, die kommen, sind eigentlich über 40. So, kommen über eigene Biografien. Das macht man irgendwie nicht mit 20. Man darf es übrigens auch erst ab 25 machen. Das heißt, viele kommen auch schon ein Stück weit gereift und haben auch schon so Ideen, was sie damit wollen.
Mhm.
Ja.
Und hast du das auch schon gehabt bei Schülern, Schülerinnen, dass du während der Ausbildung schon dachtest, na, weiß ich nicht, ob das jetzt das ganz Richtige ist oder ob du jetzt so ganz richtig bist? Also ich will gar keine Bewertung oder ein Urteil oder so, aber ich gehe davon aus, dass du ein feines Gefühl auch hast für die Menschen, die da ja jetzt, glaube ich, auch durch Corona lange nur remote lernen wollten.
Ja, ist eine gute Frage. Das gibt es schon auch, so dass ich denke, ist das nun das Richtige für diese Menschen? Das ist aber so, dass ich mir das nicht hundertprozentig erlauben kann, das zu beurteilen, weil ich weiß nicht, es wäre dann vielleicht nicht so für mich der richtige Mensch, aber vielleicht für jemand anders. Und die Erfahrung oder meine Erfahrung ist, dass es sich eigentlich ganz gut von alleine so zurechtfindet. Weil, weiß ich nicht, so.
Ja, du hast da das Wort Vertrauen kommt bei mir irgendwie. Du hast da so ein Vertrauen, dass der oder diejenige bei dir im Kurs ist und das hat irgendwie einen Sinn und der muss sich dir nicht unbedingt erschließen, aber vielleicht jemandem anders.
Ja, das kann so sein und ich versuche einfach das mitzugeben, alles rauszugeben, was ich zu geben habe. Und was jemand damit dann macht, das liegt nicht in meiner Kontrolle. Und jemand dann die Prüfung macht, ob jemand gut arbeiten wird. Das kann man auch von Medizinstudenten nicht wirklich sagen am Ende des Tages. Das kann man auch von Psychologiestudenten nicht wirklich sagen. Da haben wir auf einer anderen Ebene das gleiche Problem. Und es gibt auch in der auf der Ebene eben Menschen, die gut arbeiten und die vielleicht gar nicht so, wo ich auch denken würde, ja, das wäre jetzt nicht so meins.
Nee, aber das ist ja auch eine Definitionssache, was ist gut arbeiten.
Genau.
So, also richtig. Ich finde auch richtig. Immer so dieses, wenn du Klienten hast und die können in ihre Prozesse gehen, du kannst da irgendwie einen sicheren Raum halten, schon mal gut.
Und ich finde, das kam ja auch, also wenn ich das nochmal einmal kurz reingeben darf, öfter im Kurs, du gibst wahnsinnig viel rein, also über die... Ich finde, du gibst über die Maßen viel in den Kurs rein.
Sag mal, was du genommen hast.
Ja, einfach, ich bin ja virtuell dabei gewesen. Manche sind auch in Präsenz. Ich kann das gar nicht so, ich versuch's mal, aber möglicherweise stocher ich da auch in den Worten. Also einmal hältst du ja den Raum für alle, die da sind. Ich hatte auch das Gefühl, viele kommen auch erstmal mit vielen, ich sag mal, eigenen Themen auch mit rein. Dafür hältst du den Rahmen und du bist Ansprechperson. Also du grenzt dich irgendwie auch ab, aber du bist auch für jeden irgendwie da und auch über den Kurs hinaus irgendwie da. Also ob du jetzt anbietest, okay, jeder kann den Kurs auch nachholen, wenn das irgendwie mal ausfällt. Das ist so der, ich sag mal, der logistische oder wie nennt man den, organisatorische Rahmen. Und darüber hinaus habe ich aber das Gefühl, dass ja, du gibst sehr viel mehr irgendwie rein. Ist es nur ein Gefühl, es ist sehr schwammig. Du gibst irgendwie viel mehr rein als jetzt jemand, der sich einfach da hinsetzt und seine Informationen, sag ich mal, abrattert.
Nee, richtig. So. Also, ich glaube, dass ich weiß, was du meinst.
Du bist mit Herz dabei und mit irgendwie Leidenschaft oder oder irgendwie, ich. Das ist vielleicht dem Stillen geschuldet, dass ich da so in den Bohrboxen rumstoche.
Muss ja nicht entschuldigen. Ist doch schön.
Ich glaube, ich weiß auch, woran das liegt, Katinka. Das liegt nämlich am allermeisten an den TeilnehmerInnen. Na, ich fange so einen Kurs an und dann denke ich auch manchmal, oh, jetzt weiß ich ja 16 Abende oder 16 Vormittage und dann bin ich auch aufgeregt. Und dann kommen da diese Menschen, zum Beispiel du, Katinka, und ich das fängt mich sofort an. Ich habe ein großes Glück in diesem Feld. Ich habe so, es kommt auch immer so eine kleine Schicksalsgemeinschaft zusammen. Und wenn ich dann erstmal anfange und ich merke, ich lerne die Leute kennen und ich höre, warum die da sind, dann kann ich nicht anders als sagen, so, ich möchte dich da gut begleiten und ich möchte, dass du hier das rausziehst, was du suchst und brauchst. Und und dann macht mir das tatsächlich auch immer noch Spaß. Man könnte sagen, ich mache das ja ungefähr das gefühlt 70. Mal, so ein Kurs. Und das wiederholt sich ja auch. Ne? Es kommen manchmal auch Leute zweimal. Dann sage ich ja, und nicht, dass du dich langweilst, weil es geht dann ja wieder von vorne los. Aber es ist immer neu und es macht einfach wirklich Freude und ich habe dann ganz großes Glück, weil ich ja auch durch die Teilnehmer immer weiter lerne. Dann kommen so kluge Fragen, dann kann ich die nicht beantworten. Dann weiß ich nicht, muss ich sagen, muss ich nachgucken. Und ich lerne mit jedem Kurs dazu und werde da einfach beschenkt. So, und ich glaube, so kommt das im gegenseitig. Und wenn du dann da bist, dann möchte ich gerne auch, dass du die Prüfung schaffst.
Also ist ja klar. Also Cisa, vielleicht nehmen wir nächstes Jahr beide gemeinsam einen neuen Anlauf. Und sag mal, jetzt tauchte gerade der Schwamm nochmal vor meinem inneren Auge auf.
Du hast ihn auch benannt.
Woher kommt der denn? Also war das schon immer? Hattest du das schon als Kind? Oder hat sich das irgendwie so mit, du sagtest, in der Schule war es nicht so da? Vielleicht ein bisschen verschütteter?
Ja, es ist eine gute Frage. Ich glaube, woher kommt? Ich glaube, diese wirkliche Begeisterung kam oder dieser Schwamm kam erst, als ich gemerkt habe, jetzt habe ich das gefunden, was ich machen möchte. Ich habe da dann wirklich eine Leidenschaft. Und das kam dann vielleicht so mit Mitte 20, Anfang 30. Ich habe damals auch eine eigene Therapie gemacht. Das ging mir auch eben überhaupt nicht gut. Und das hat auch mit meiner Biografie zu tun. Und gelernt habe ich nicht, weil ich einfach gar keinen Schreibtisch zu Hause hatte. Und ich bin nach Hause gekommen, ich habe meine Schultasche in die Ecke geworfen und ich hatte damals ein Pferd und eine beste Freundin. Und dann bin ich bis zum Abend da draußen gewesen. Und dann, ich glaube, dass ich da noch sehr viel von zehre. So. Und ja, dann habe ich schon auch mein Abitur gemacht, aber gelernt, ich kann mich nicht erinnern daran, dass ich mal am Schreibtisch saß. Und das kam erst später so, dass ich merkte, wie toll das ist zu lernen. Ich habe auch wenig gelesen. Ich habe Kinderbücher nachgeholt mit Mitte 20. Da habe ich die Rote Zora gelesen, weil ich vielleicht auch da viel nicht gehabt habe, als ich klein war und dachte, boah, was man alles Tolles lernen kann. Und ich glaube, so kam das dann, dass ich auch merke, das weiß ich noch nicht. Und dass ich da auch wachsen möchte und auch gemerkt habe, dass ich das kann.
Ja, das ist ja ein wichtiger Punkt, ne? Also, weil da kommen wir wieder zu dem Thema Hilfe, so viele Prüfungen und ich kann das nicht. Also das, was in der Schulzeit schon passiert und gestempelt wird. Ja. Du solltest nicht sprechen. Bei mir war ganz früh eben auch, nee, lass mal mit den Zahlen. Also das wird nix. In Wirklichkeit kann ich das eigentlich ganz gut. Und dann kommt, will ich natürlich auch nochmal rein und alle, die schon ein paar Folgen gehört haben, wird das auch kein Zufall sein, dass du eben dieser Schwamm im besten Sinne bist und du hast mehrfach auch das Wort kostbar genannt. Also ich würde dir das jetzt zusammen zurückgeben, dass du irgendwie ein sehr kostbarer Schwamm bist. weil du wirst da irgendeine Qualität ganz früh
Filter auch
entwickelt haben, was sein musste, so. damit du gut durchgekommen bist. Durch deine Kindheit, durch deine Jugend. Das Pferd oder die ganze Pferdewelt hat natürlich an einer anderen Stelle geholfen oder hat irgendwie einen Ersatz geben können. Und du bist feinfühlig, das heißt, du hast mehr gefühlt, viel gefühlt von dem, was da so zu Hause war und hast dann schon früh deinen eigenen Weg daraus gefunden und dich dann deiner Qualität gewidmet, nachdem du es irgendwie geheilt hast. Ist das sehr allgemein formuliert oder?
Ja, kommt das in die Richtung? Ist spannend, das so zu sehen. Ich fühle dem gerade nach, es fühlt sich gut an.
Vielen Dank.
Vielleicht. Ich glaube, ich bin erstmal eigentlich weggelaufen. Ne? Und habe gesagt, ich muss da raus aus dem und rein in die Freiheit, ohne Verantwortung zu übernehmen. Yeah. Das habe ich vielleicht erst in der Logotherapie gelernt. Also man, zur Freiheit gehört die Verantwortung dazu. Ne, kam spät. Ich bin erstmal raus und weg von allem und frei sein. Und Verantwortung habe ich ja später übernommen. Und vielleicht, ich weiß nicht, ich glaube, dass noch viele Dinge offen sind, die es zu heilen gibt. Wie gesagt, fertig, da ist weit weg davon. So, aber sag ich mal, das glaube ich, was ich kann, ist Menschen so die Sorge oder die Angst vor diesen Prüfungen zu nehmen. Das glaube ich, kann ich mittlerweile so, weil es kommt niemand in meine Kurse, der sagt, Prüfung ist für mich jetzt irgendwie so das einfachste Ding der Welt und finde ich total cool, dass ich bald eine Prüfung machen darf und so. So kommt ja keiner, sondern die meisten kommen da auch mit Geschichten und haben da interessante Erfahrungen gemacht, die dann eben vielleicht auch gesagt haben, ich mache sowas nie wieder oder... Ne, und da kann ich, glaube ich, ganz gute Bilder auch geben.
Ist eigentlich ganz lustig. Was heißt lustig? Also tief, also furchtbar grausam, aber irgendwie auch bizarr, weil ich denke gerade so, eine Prüfung sollte doch eigentlich was Tolles sein. Man hat jahrelang oder monatelang sich auf etwas vorbereitet und darf dann an diesen Punkt kommen, wo das beendet ist und wo man sich feiern kann und wo es irgendwie, wo man die Früchte seiner Arbeit tragen darf, ernten darf.
Ja.
Und
besser kann man es nicht formulieren.
Genau, und das ist aber, also wenn ich jetzt 10 Leute frage, 9,5 würden wahrscheinlich sagen, oh Gott, ich muss in die Prüfung. Also
schade, ne?
Da können wir jetzt auch nochmal eintauchen, wieso das eigentlich so ist und wo das herkommt. Aber das finde ich schade.
Ja, das ist auch schade, zumal dann am Ende die meisten wirklich eine ganz tolle Prüfungserfahrung haben.
Und du hast auch gesagt, und so what, wenn du sie nicht schaffst, dann machst du sie halt nochmal hin.
Kein Problem. Ne, es kostet halt ein bisschen was, aber das ist das alles, ne? Die Prüfer sind und Prüferinnen sind wirklich wahnsinnig nett und wohlwollend. Ne? Also die wollen eigentlich ganz gerne, dass du die Prüfung bestehst. So, und dafür wollen sie halt ein bisschen, dass du deine Hausaufgaben gemacht hast. Und wenn du dann als Mensch da sitzt, der Lust hat und das auch wirklich möchte, Verantwortung zu übernehmen, so, dann kriegen die das schon auch mit. So, die meisten haben ja eher Angst vor der mündlichen Prüfung. Es gibt ja vorher eine schriftliche. Bei der mündlichen geht's fast ausnahmslos gut. Wenn die Leute mal durchfallen, dann in der schriftlichen, dann ist es nicht ganz so teuer, das ist Multiple Choice. Da wird jetzt erstmal einfach nur Wissen abgefragt. Ja. Das kann man mal einen schlechten Tag haben. Ja, und dann geht man eben noch mal hin. Nicht schlimm. Dann lernt man auch wieder was bei.
Sehr gut. Was brauche ich denn? Sieht's aus?
Ganz ruhig, Brauner. Wie ist denn das Zeitfenster? Also wenn ich jetzt entscheiden würde oder auf der Kippe wäre, was...
Also Caesar möchte sich gerne anmelden. Wo kann sie das tun? Und wie ist dann das Prozedere? Nee.
Aber ich möchte trotzdem gerne wissen, wie es wäre, wenn?
Theoretisch. Wie es wäre, wenn? Sie fragt für einen Freund.
Richtig. Also wenn man dann überlegt, vielleicht könnte ich das gebrauchen, dann würde es so aussehen, dass du irgendwo eine... Also man kann sich auch... alleine vorbereiten, das geht auch.
Ja, der Typ bin ich nicht.
So, das heißt, genau, das wäre das Erste. Wenn du sagst, der Typ bin ich nicht, dann suchst du dir einen guten Kurs mit guten Dozenten oder eine gute Dozentin. Gibt's viele Möglichkeiten. Und
Darf ich mal einmal kurz reingrätschen? Und du wärst jetzt in dem Fall eine Person.
Genau.
Und ich bräuchte nur dich.
Genau.
Und dann würde ich, was habe ich dann für einen Aufwand? Also jetzt mal zeitlich.
Richtig. Also dann kämst du zum Beispiel im im Februar 2024 in den Kurs. So, und dann weißt du, bei mir bekommst du 16 Einheiten, a 3,5 Stunden, entweder 16 Abende oder 16 Vormittage. Ich biete immer zwei Kurse parallel an. Du kannst auch beide machen, dann hast du 32. Es gibt auch einige, die sagen, ich komme mittwochs und freitags, auch das geht. Also das heißt, du siehst mich irgendwie 16 Mal, in denen ich dann...
Remote oder live?
Beides ist möglich. In Lüneburg, wo ich eben lebe, dort arbeite ich, wie man so schön sagt, heute hybrid. Da kommen Leute eben live in den Kurs, aber es kommen eben auch Leute über online, über Zoom mache ich das dazu. Und hier, sage ich mal, früher in Hamburg, vor Corona bin ich immer hierher gefahren. Das mache ich nicht mehr, das mache ich jetzt online. Das ist ein reiner Online-Kurs. Und da kommen mittlerweile auch Leute aus ganz Deutschland. Aber ich bin keine Riesenveranstaltung. Das heißt, wir sind immer maximal 14 Leute.
Das ist so aber eine schöne Runde, weil es irgendwie also trotzdem auch so ein bisschen persönlich immer ist.
Ja.
Okay, das genau. Und was zahle ich da?
Also bei mir zahlst du 990 Euro.
Für 16?
Für diese 16 Einheiten. Du bekommst ein Skript und du brauchst ein bisschen Literatur noch zusätzlich. Du brauchst ein paar. Also ich gebe immer eine Filmliste, schau Filme, schaff dir Bilder drauf, geh ins Psychose-Seminar. Es gibt so tolle Sachen, die kann man gerade hier in Hamburg, aber in fast allen Städten Deutschlands kann man die besuchen. Ja, und dann kannst du da kommen und dann kriegst du von mir den Rahmen. Das heißt, du lernst erstmal etwas über die Gesetze, dann lernst du etwas über die Therapiemethoden, dann lernst du etwas über Neurosenlehre, wie man, was sind Abwehrmechanismen, was ist so, und so geht das dann 16 Einheiten weiter. Und dann weißt du am Ende ganz genau, worum es geht. Du hast wahrscheinlich die
eine. Das ist ein sehr guter Rahmen, eine sehr gute Struktur, so wie man sich da durchhängt. Ich wüsste überhaupt nicht, wo würde ich überhaupt anfangen sonst.
Genau.
Und wie viel, das ist natürlich wahrscheinlich gar nicht zu beantworten, aber was muss ich lernen. Zeitlich aufwenden. Jetzt ist jeder ein unterschiedlicher Lerntyp. Schwer über einen Kamm zu scheren wahrscheinlich. Aber du machst das schon so viele Jahre. Also wie ist dein Durchschnitt?
Also würdest du jetzt im Februar 2024 beginnen, würde ich dir raten, im Oktober 2024 mal in die schriftliche Prüfung zu gehen. Und anmelden muss man sich immer so bis Juni, je nach Bundesland manchmal auch Juli. Und dann weißt du, ob du das machen möchtest oder ob du warten möchtest bis zum Frühjahr 25. Das heißt, diese Prüfungen sind immer zweimal im Jahr, einmal im März und einmal im Oktober. Und du musst selber ein Gefühl dafür bekommen, wie schnell möchtest du das, wie geht das bei dir rein, wann möchtest du die Prüfung machen. Und die allermeisten gehen dann innerhalb eines halben Jahres, aber ungefähr die Hälfte. Und die andere Hälfte nimmt sich ein Jahr Zeit. Was bedeutet, man lernt ungefähr am Anfang 1-2 Stunden die Woche und kurz vor der Prüfung wird es ein bisschen knackiger. So dann
1-2 Stunden die Woche?
Ja. So erstmal, um reinzukommen, ja, muss man das Lernen wieder lernen. Da gibt's eine Einheit, das ist jetzt neu, ne, wo ich das so, das biete ich dann zusätzlich an. Dann treffen wir uns dann, wie kann man gut lernen? Da gibt's ja
auch. Das finde ich schon relevant. Also das stelle ich gerade fest. Bei meiner Tochter geht's jetzt so darum, auf welche Schule geht die irgendwann? Das ist noch weit weg, aber trotzdem und tausche mich dann mit Freundinnen aus und da fiel neulich der Satz: Es gibt nicht viele Schulen, die den Kindern richtig beibringen zu lernen. So viele Schulen erwarten, dass das so ein Automatismus ist und wir als Eltern irgendwie auch. Und ich habe das nie gelernt. Wie lerne ich eigentlich?
Richtig. Ja, und auch damit bist du nicht alleine.
Ich würde sagen, das ist flächendeckend. So.
Ja.
Dass das ein großes Fragezeichen bleiben kann im Laufe des Lebens. Je nach Anspruch, auch was ich ja lernen möchte. Also ich würde sagen, ich bin eine zutiefst Lernende. Ne, das bin ich ganz sicher. Aber jetzt lacht ihr alle, muss ich deswegen jetzt eine Prüfung haben? Nö, also die mündliche finde ich leicht, das weiß ich natürlich.
Naja, das ist auch, also vieles jetzt, denke ich, gerade da im Flur hängt das halbe Alphabet, das ganze Alphabet in Groß- und Kleinbuchstaben.
Hab ich schon gesehen. Ja,
die Kinder lernen heute spielerisch, was ich eine total tolle Weiterentwicklung finde. Also die großen Buchstaben hängen da fest, die kleinen verteilen wir in der Wohnung und dann muss der kleine Erstklässler bei uns, muss dann die kleinen einsammeln und zu den großen zuordnen.
Ja.
So, und dadurch lernen die das total super. Ja. Hat's das, also ich würde auch spielerisch lernen, aber also Ja, gut, da könnten wir jetzt nochmal, das ist eine neue Folge, da müssen wir irgendwann anders eintauchen.
Ja, wie lerne ich? Richtig, da gibt's so tolle Möglichkeiten. Und ich glaube, so die Grund, das erste, was ich machen würde, zu gucken, was bist du überhaupt für ein Lerntyp? Das weiß ich nicht, ob das an Schulen mittlerweile
keine
gemacht
Ahnung.
Wird. Bist du visuell, bist du auditiv, bist du kinästhetisch? Und das erstmal rauszufinden, wie lernst du überhaupt?
Ist das auch Teil deines Kurses da in diesem Segment?
Ja, also durch die Fragen, das haben ja wirklich alle TeilnehmerInnen haben diese Frage, wie lerne ich und so. Deswegen, ich habe es jetzt mit eingebaut, zu sagen, so, lass uns gucken. Und ich bin keine Lerntherapeutin, aber kenne ich eine gute Frau, die jetzt ein tolles Buch geschrieben hat. Ich weiß gerade nicht den Namen der Frau und auch nicht das Buch, habe ich gelesen. Der Wahnsinn, dieses Buch, auch gerade für Kinder. Ja. Da habe ich mich dann selber dran inspiriert und wieder was gelernt.
Schickst du uns im Nachgang, packen wir dann in die, schreiben wir in die Shownotes.
Ja, sehr gerne. Die hat auch einen Instagram-Kanal, habe ich glaube ich schon gesagt. Die macht's richtig, gerade mit Kindern.
Ja, also, die kenne ich, der folge ich auch.
Jo, wie heißt sie?
Keine Ahnung.
Von
so
Stange,
braune Haare?
Eine französischer Name. Ich weiß nicht, wie sie mit irgendwie, die hat einen französischen.
Also Cesar lernt visuell auf jeden Fall.
Ja, genau. Tatsächlich, aber ich, schön. Ich gucke die Sachen nicht mehr an, aber ich freue mich über die.
Ja, so. Ja, die ist gut.
Ja. Aber stimmt trotzdem.
Also gebe ich nachher rein. Muss ich einmal nachschauen. Tut mir leid. Oh. An die tolle Frau. Ich habe deinen Namen vergessen.
Egal. Gut. Ja. Wir schreiben das rein.
Ja. Wir waren beim, wie läuft das mit dem Kurs, also Anmeldung und so weiter.
Es gibt aber viele, das habe ich schon durchgeholt.
Institute, am Ende geht man in die Prüfung.
Ja, genau. Na, du musst unheimlich viel einreichen für die Anmeldung. Ich sage immer, wenn du es schaffst, dich anzumelden, dann schaffst du auch die Prüfung.
Ah, okay, dann fasst doch das nochmal in zwei Sätzen zusammen.
Naja, du musst deine Geburtsurkunde und das Schulabgangszeugnis und ein Führungszeugnis und ein Gesundheitszeugnis. Ja, Schufa glaube ich nicht, aber du darfst nicht vorbestraft sein.
Lebenslauf.
Richtig, Lebenslauf. Heiratsurkunde, wenn du einen anderen Namen hast. Also man muss ein bisschen was ranschaffen. Und so kompliziert ist es dann auch nicht, aber
An Abitur. Der Stelle glaube ich sehr deutsch.
Abitur und Hochschulstudium?
Nee, brauchst du nicht. Die Voraussetzung per erster Durchführungsverordnung ist, dass du mindestens einen abgeschlossenen
Hauptschule.
Abschluss ist es heute Hauptschule.
Okay. Muss mindestens heute heißt es noch anders, glaube ich.
Ja? Muss ich passen.
Ja, ich auch. Okay, egal. Gut.
Weiß ich nicht. Man muss 25 Jahre alt sein, mindestens.
Ich glaube dir alles. Sehr schön.
Haben wir was ausgelassen?
Also ich nicht. Bin auf jeden Fall, was ich vorher schon gehofft hatte, bin tausendmal schlauer als vorher. Würde jetzt mal sagen, das Gespenst.
Wo findet man dich, Susanne?
Hallo, darf ich kurz ausreden?
Sorry.
Du meinst jetzt im Internet?
Ja.
Ja, im Internet, da kann man mich googeln. Da findet man mich normalerweise, da ich mehrere Websites unter meinem Namen, Heilpraktikerkurse für Psychotherapie, Lüneburg, relativ einfach, glaube ich, zu finden.
Cesar, dein Gespenst ist weg.
Ja, ist auf jeden Fall eher so klein. Also sitzt hier so neben dem Becher und lächelt und macht irgendwie Witze. Also gut.
Ist recht gut.
Was befeuern wir? Wo möchtest du Energie reingeben?
Das ist jetzt eine Frage an mich.
Ja.
Darf das auch privater Natur sein? In meinen Wasserschaden zu Hause, bitte.
Ja, und abgesehen vom Wasserschaden?
Möglichst die Kraft, diese Arbeit so lange wie möglich zu machen, weiter wachsen zu dürfen, gesund zu bleiben.
Was wünschst du dir für deine Kurse?
So, offene, lebendige Teilnehmerinnen, Männer, Frauen. Leute, da bin ich ehrlich gesagt relativ wunschlos glücklich. Das muss ich jetzt mal so sagen, weil das einfach spricht sich weiter und dann kommen, da habe ich gar nicht so viele Wünsche dran.
Vielleicht
möge es weiterlaufen. Es kann sein, dass der Gesetzgeber irgendwann sagt, so läuft das jetzt nicht mehr, es wird jetzt ein Studium, dann kann ich das so nicht mehr machen. So, möge es noch ein wenig weitergehen.
Und mögen die Gespenster vielleicht auch klein werden, bleiben bei den Teilnehmern.
Genau. Mögen sie kleiner und kleiner werden.
Dankeschön.
Ja, Susanne Töcke war bei uns. Ja,
vielen Dank euch.
Dankeschön.
Und noch ein kleiner Nachsatz für alle, die Lust haben, sich außerhalb von dieser Stunde mit uns auszutauschen. Wir sind präsent auf Instagram. Unser Account heißt gefühlsecht mit UE-Podcast. Und wir machen auch regelmäßig das, was die Magie, die hier jetzt gerade im Gespräch entstanden ist, teilen wir regelmäßig in Get-Togethers mit Hörern, Zuhörern und unseren Gästen. Und mehr dazu findet ihr auch auf unserer Instagram-Seite gefühlsecht-podcast.
Und wir freuen uns, wenn ihr uns beim Gelingen des Podcasts unterstützt. Dafür haben wir euch ein PayPal-Konto eingerichtet mit dem Namen gefühlsecht mit UE.